Reisen.
Podcast. Mit Heike Sikoni, hallo, und heute geht es in einen entlegenen Winkel Deutschlands nach Thüringen, und da stellen wir Ihnen eine ganz besondere Kirche vor. Von so einer Kirche habe ich noch nie was gehört. Es ist eine Porzellankirche, ja, sowas gibt's wirklich. Vorher streifen wir aber noch durch die Weiten Österreichs. Wir nehmen Sie mit ins Burgenland. Schön, dass Sie mitreisen. Ja, es klingt nach einem Urlaubstraum. Afrikanische Vögel beim Brüten beobachten, eine Steppenlandschaft erwandern, sich die Sonne auf den Pelz brennen lassen und mit Rangern eine echte Safari machen auf der Suche nach dem Goldschakal. Dafür muss man aber gar nicht nach Afrika reisen. Steppe, Ranger, Schakal, alles was dazugehört, das gibt es auch in Österreich, in der Region rund um den Neusiedlersee im Burgenland. Meine Kollegin Verena Tröster hat mal vorsorglich ein Spray gegen Moskitos eingepackt und ist hingefahren ins Burgenland und hat sich dann da verwundert die Augen gerieben.
Wenn ich es gerade nicht besser wüsste, würde ich sagen, wir sind auf Afrika-Safari. So sieht es hier zumindest aus.
Das stimmt schon. Zu einer Zeit, wo ich noch nicht in Afrika selber war, haben immer gesagt, Mensch, bei dir sieht es aus wie in Afrika. Und mittlerweile war ich auch dort und es stimmt wirklich. Ich bin mir vorgekommen wie zu Hause.
Ich bin mit Direktor Kurt Kirchberger unterwegs in seinem Arbeitsgebiet, dem Nationalpark Neusiedler See. In seinem Geländewagen ruckeln wir quer durch die Steppe.
Und hier sieht man jetzt schon das ganze Schilf und immer wieder zwischendurch kleine Seen. Sind das Teile vom Neusiedler See?
Nein, das sind die kleinen Schwestern des Sees. Dann, wenn diese Lacken ausgetrocknet sind, wir nennen die Lacken diese kleinen Seen, dann haben sie natürlich für die Brutvögel nicht mehr die Möglichkeiten, als wenn sie Wasser haben, logischerweise. Hier zum Beispiel ist ein sehr interessanter Stelzenläufer, sehr hübscher Vogel.
Mit seinen langen roten Beinen stapft er durch das Wasser der Lacke. Sein gerader und langer Schnabel pickt in den schlammigen Boden. Er ist ein Sommergast im Nationalpark und kommt eigentlich aus Afrika. Das flache Wasser der Lacke ist für den Stelzenläufer wichtig und deshalb verfolgt der Direktor ein großes Ziel.
Wir haben uns jetzt zur Aufgabe gemacht, den Schilfgürtel von der Landseite zurückzudrängen, um eben diese Flachwasserzonen wieder sichtbar zu machen. Und wir werden dann noch solche Stellen sehr konkret sehen.
Der Herr Kirchberger packt sein Fernglas aus. Da schaue ich auch mal kurz durch.
Ja, da rechts sehen wir die erste Rinderherde im Nationalpark. Rinder und, ja, und andere Weidetiere gehören einfach zu, oder sind einfach die wichtigsten Arbeiter hier im Nationalpark, weil sie dafür sorgen, dass die Steppenlandschaft eine solche bleibt und nicht zuwächst mit Baumarten oder Baum- und Straucharten oder mit Schilf.
Und die gucken uns jetzt aus ungefähr 20, 30 Metern an. Können die uns gefährlich werden?
Nein.
Das sind richtig schöne Tiere, ne?
Und dann passiert etwas, womit nicht einmal Kurt Kirchberger gerechnet hat. Hektisch schiebt er mir sein Fernglas rüber, denn vor uns taucht plötzlich etwas Großes auf.
Da ist er. Schauen, schnell schauen. Schnell schauen. Das ist schon ein beeindruckender Vogel, ne? Mit 2,5 Meter Flügelspannweite, ein ausgewachsenes Weibchen mit schönem weißen Stoß. Und man sieht schon, wie die Gänse wissen, wer da kommt. Die werden gleich alle hoch, weil er doch immer eine Bedrohung ist. Ein Adler und die Gänse, das ergänzt einander.
Ein Adler, mitten in der Steppe des Nationalparks. Das Glück, ihm zu begegnen, hat auch Kurt Kirchberger nicht sehr oft. Die faszinierenden Naturräume an der Ostseite des Neusiedlersees geben dem Adler wieder ein Zuhause, ihm und vielen anderen Vogel- und Pflanzenarten. Ein Stückchen Afrika, mitten im Burgenland.
Tja, Natur pur findet man eben im Burgenland. Eine Safari in Österreich hat Verena Tröster gemacht. Und was die Region sonst noch alles zu bieten hat, davon erzählt sie uns gleich mehr.
Domradio Reisen.
Österreich, das ist ja für viele erstmal gleichzusetzen mit Bergen, mit Schnee und mit Skifahren. Traditionell und zünftig eben. Aber es gibt auch eine ganz andere Seite. Das haben wir ja gerade schon im Beitrag über den Nationalpark Neusiedler See gehört. Der liegt nämlich im kleinsten österreichischen Bundesland, dem Burgenland. Meine Kollegin Verena Tröster ist für uns erst nach Wien geflogen und dann hingefahren und hat sich diesen besonderen Teil Österreichs mal genauer angeguckt. Und sie ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Verena.
Hallo.
Ja, dein Ausflug ins Burgenland, der hat ja so gar nichts mit Wintersport zu tun, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also die Burgenländer selbst, die sprechen ja von 300 Sonnentagen im Jahr, die sie haben. Das ist schon irgendwie so ein besonderes Klima, wenn man gedanklich mal die Karte Europas aufschlägt. Dann haben wir Deutschland, also wir sind hier im Kontinentalklima, Spanien und Teile Italiens, das ist mediterran.
Mediterran, das kennt man auch noch. Aber das Burgenland und Ungarn, das liegt in so einer Tiefebene. Und diese Klimazone, die es da gibt, die nennt sich pannonisch. Das bedeutet, da gibt es trockene, heiße Sommer, auch nachts ganz wenig Abkühlung nur, weil es da nur wenig Wald gibt. Also im Winter dann eben auch genau andersrum. Ganz kalt wird es dann, es ist relativ extrem, aber wie ich finde, auch extrem angenehm. Und dass es so wenig Wald gibt, das liegt an der Salzhaltigkeit des Bodens. Da wachsen höchstens so ein paar Sträucher und ein bisschen Schilf. Mit Bäumen ist da nicht viel. Und mittendrin liegt der Neusiedler See. Der zieht sich von Österreich bis Ungarn und wirkt eigentlich gar nicht wie ein See, sondern eher wie ein Meer. Und ist umgeben von Schilf und Steppe. Sieht ein bisschen aus wie in Afrika da. Und ja, du hast es schon gesagt, das hat so gar nichts mit Österreich zu tun, wie man es sich eigentlich vorstellt.
Und 300 Sonnentage, davon können wir hier ja nur träumen. Was für Auswirkungen hat denn dieses besondere Klima?
Ja, also erstmal hatte das ganz positive Auswirkungen auch auf mich persönlich. Bei über 25 Grad und Trockenheit, das ist einfach total angenehm. Aber nicht nur für die Menschen, auch für den Wein. Das Burgenland ist eines der wichtigsten Weinanbaugebiete Österreichs. Wein hat es ja auch gerne heiß und trocken. Und Winzer, die findet man deswegen da zuhauf. Ich habe bei meinem Besuch im Burgenland da mal eine ganz lustige Entdeckung gemacht. Ich bin abends durch den kleinen Ort, Purbach hieß der, da war ich untergebracht, gelaufen. Der liegt direkt am Neusiedler See und ich habe da so kleine Häuschen gesehen mit so einem Spitzdach. Die waren so groß wie Garagen, auf den Dächern bepflanzt, da war Rasen drauf und ich wusste gar nicht so genau, was ist das denn überhaupt, und habe mir das tags drauf im Hellen nochmal angesehen und habe dann gesehen, dass das alte Weinkeller sind. Heute sind die umgebaut zu Verkaufsständen, da gibt es im Burgenland eine ganz tolle Sache, und zwar ist das einmal im Jahr der Tag der offenen Kellertür. Da sind alle diese Weinkeller geöffnet, draußen stehen dann Bänke und die Winzer, die verkaufen da ihren Wein. Und das Beste daran, für einen Pauschalpreis von einmalig 10 Euro kann man sich einmal quer durch die Burgenländer Weine probieren. Also eine sehr nette Idee.
Ja, also Wein trinken kann man auf alle Fälle, um seine Freizeit zu gestalten. Was kann man sonst noch machen im Burgenland?
Ja gut, der Mensch braucht einen Ausgleich zum Weintrinken. Den findet man im Burgenland aber auch. Zum Beispiel in den vielen Sportmöglichkeiten. Fahrradfahren ist da ganz angesagt, weil die Landschaft einfach so schön eben ist und die Fahrradwege sind super ausgebaut, da wird ganz viel investiert. Dann natürlich auch Schwimmen im Neusiedler See, der ist auch gar nicht so tief, also man könnte, wenn man wollte, vom nördlichsten Zipfel des Sees bis nach Ungarn einmal quer durchlaufen, und weil nicht so viel Wasser drin ist, ist die Temperatur auch immer sehr angenehm, und natürlich auch ganz viel Kulturelles hat das Burgenland zu bieten. Wie der Name schon sagt, es gibt unzählige Burgen und Schlösser, da kann man auf den Spuren der Fürstenfamilie Esterhazy unterwegs sein und eben diese ganzen tollen Schlösser besichtigen.
Du warst ja fast eine ganze Woche da, da hat man natürlich auch Zeit, die Menschen kennenzulernen. Wie sind die Burgenländer so?
Unglaublich nett und gastfreundlich. Man kennt sich im Burgenland einfach. Ich glaube, das liegt daran, dass es ganz viele kleine Dörfer nur sind. Es ist sehr ländlich, familiär, ganz unkompliziert. Und das liegt auch, das ist vielleicht dann auch so ein bisschen meine persönliche Einstellung, an diesem süßen österreichischen Dialekt. Ich höre die Leute da einfach total gerne reden. Ein Beispiel, ich habe mich mit einem Burgenländer ein bisschen länger unterhalten und der erzählte mir die ganze Zeit was von einem Ringelspiel. Und ich wüsste überhaupt nicht, wovon spricht der denn da? Und habe dann irgendwann rausgefunden, er redet von einem Kettenkarussell. Also bei den Burgenländern heißt das Ringelspiel. Und ja, zu dieser netten Art der Menschen kommt dann auch immer noch dieser pannonische Einschlag, also das Ungarische dazu, sei es in der Art zu wohnen oder auch kulinarisch. Das ist irgendwie eine ganz besondere Mischung. Sehr empfehlenswert, finde ich, für einen richtig schönen Erholungsurlaub.
Schwärmt Verena Tröster, unsere Reisereporterin. Sie hat das kleinste, ja und wahrscheinlich auch vielleicht eigensinnigste Bundesland Österreichs, das Burgenland, für uns besucht. Und gleich geht's hier in Domradio Reise weiter mit, wie könnte es auch anders sein, einer Weinprobe. Und dir, Verena, erstmal vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Domradio Reisen.
Wir haben es ja gerade schon gehört, das österreichische Burgenland gehörte einst zum Königreich Ungarn, und was den Ländern immer noch gemeinsam ist, ist das Klima in der Tiefebene. Das nennt man pannonisch und zeichnet sich im Sommer aus durch sehr warmes, trockenes Klima und dann im Winter durch kalte, schneereiche Monate. Ideal für den Anbau von Paprika, Tomaten und auch Wein. Uhudler und Zweigelt sind so zwei typische Weinsorten, und was das Burgenland als Weinregion sonst noch ausmacht, das hören wir gleich. Ja, Domradio Reise. Ja, es braucht Sonne, eine erfahrene Hand und jede Menge Zeit, der gute Wein. Anbaugebiete und Weingüter gibt es überall da, wo es das Klima gut meint, so zum Beispiel im österreichischen Burgenland. Verena Tröster hat Weingärten besucht, die direkt am Neusiedler See liegen. 300 Sonnentage gibt es da im Jahr und endlos flache Steppenlandschaft. Sie ist hingefahren und hat probiert.
Ja.
Welchen genau haben Sie mir da gerade eingeschenkt?
Ja, ich habe Ihnen sehr was Typisches eingeschenkt, einen Blaufränkisch Klassik. Blaufränkisch ist ja die Rebsorte in der Region, unsere wichtigste Rebsorte. Und Klassisch heißt im großen Holzfass ausgebaut.
Jetzt weiß ich natürlich überhaupt nicht, wie man den probiert. Wie macht man das denn? Ich kenne das aus dem Fernsehen. Man muss dann irgendwie ein bisschen Luft zuführen und komische Geräusche machen. Können Sie mir das mal genau erklären?
Ja, also am einfachsten ist es, wenn man das Glas beim Stiel nimmt. Dafür ist ja ein Glas mit Stiel eigentlich sehr wichtig für die Verkostung. Und dann mal kurz hineinriechen und dann versuchen, das kennenzulernen, was einem der Wein verspricht. Also einfach die Frucht sollte man spüren. Ob es ein dunkles Granatrot, ein dunkles Rubinrot oder wie die Farbe ist. Und macht einen Schluck. Den Schluck lässt man dann im Gaumen ein bisschen wandern, um alle Geschmackspapillen eben zu erfassen, damit man wirklich spüren kann, die optimale Qualität des Weines.
Was ist jetzt Ihr Resümee für diesen Wein? Wie würden Sie als Kennerin das beschreiben?
Der Wein hat vor allem eine sehr schöne Frucht nach dunklen Beeren. Die spürt man schon in der Nase. Als zweiten Eindruck auch ein bisschen die Würze in der Nase. Und das setzt sich dann am Gaumen fort.
Das hätte ich jetzt so schön nicht formulieren können, aber ich würde das auf jeden Fall unterschreiben. Sehr leckerer Wein.
Und dieser Blaufränkische reift hier im Gut Igla nicht irgendwie, sondern standesgemäß in einer Halle. Und die will so gar nichts mit dunklen Weinkellern zu tun haben.
Ja, die Dachkonstruktion, nennt sich Zollinger Lamellendach, ist in den 20er Jahren in Bayern patentiert worden. Und in Österreich ist es unseres Wissens einmalig. Also laut unseres Architekten und unserer Recherchen gibt es kein weiteres Gebäude mit diesem Dachstuhl. Und es wirkt sehr imposant. Also wenn man da herinnen steht, also 70 Meter lang, 10 Meter hoch, hat man den Eindruck, entweder man ist in einem Dom oder man ist in einem ein verkehrter Schiffsrumpf, auf alle Fälle beeindruckend.
Und jetzt hat es hier ungefähr 15, 16 Grad. Warum genau?
Ja, damit der Wein die Stille und die Ruhe des Raumes genießen kann und das bei einer entsprechenden Temperatur, damit die Entwicklung des Weines so vor sich geht, wie er es braucht.
Unter uns sehen wir jetzt einige Fässer.
Es sind circa 500 Fässer. Wenn man da so runterschaut, es wirkt sehr beeindruckend. Es sind lauter gleich große Barrique-Fässer. 225 Liter hat ein Fass. Und da ist eben die beste Möglichkeit, dass der Wein optimal reifen kann.
Zum Beispiel auch für den Exportschlager des Guts, der Vulcano, ein Rotwein der Extraklasse.
Rote Reben werden hauptsächlich angebaut, weil diese Sorte hier besonders gut gedeiht, weil es eben die idealen Bedingungen vorfindet, also kräftige, lehmige Böden und eben auch vom Klima her ganz besonders gut eben für diese Sorte und für Rotweinsorten eben geeignet.
Gehen wir den probieren?
Ja, gerne.
Ich finde, der macht seinem Namen wirklich alle Ehre. Auf dem Etikett sieht man einen ausbrechenden Vulkan und auch im Mund macht das irgendwie so eine Art kleine Geschmacksexplosion. Was ist denn Ihr persönlicher Lieblingswein?
Vulcano gehört schon zu meinen Lieblingsweinen dazu, aber eben auch der Blaufränkisch in seiner Ausprägung, vor allem auch in seiner kräftigen Ausprägung wie der Biri, das macht auch immer wieder sehr viel Spaß zum Trinken.
Spaß am Trinken hat auch unsere Domradio-Reporterin Verena Tröster. Klar, ein echter Geheimtipp ist der Burgenländer Wein und einen Geheimtipp ganz anderer Art, den stellt sie uns gleich vor.
Domradio Reisen.
Im Urlaub, da steht ja Radfahren, Wandern, Schwimmen auf dem Programm und für viele, da gehört auch ein Museumsbesuch dazu. Und wer im Burgenland in Österreich unterwegs ist, der kann ein ganz besonderes Museum besuchen. Da hat eine Familie ein ganzes Dorf zusammen gesammelt. Ja, das kann man sich angucken, so wie Verena Tröster.
Das erste Stück war ein Gipsengel, und da war er erst 12 Jahre alt, hat dann wirklich zum Sammeln angefangen und ab 1990 hat er das Museum angefangen zum Aufbauen.
Christina Haubenwallner spricht von ihrem Mann, einem echten Sammler. Und zwar einer von der Sorte, denen es schwerfällt, wieder damit aufzuhören. Auf dem Privatgrundstück der Familie hat er immer mehr Gegenstände zusammengetragen und so entstand nach und nach ein richtiges Museum. Und mehr noch, ein komplettes Dorf.
Es ist dann 1994, war es dann so weit, dass er dann angefangen hat mit den Häusern. Also die Häuser sind abgebaut und da wieder originalgetreu aufgebaut worden. Es gibt verschiedene Häuser, also die Kleinhäusler-Häuser oder die Bauernhäuser, wie man bei uns sagt. Dann verschiedene Handwerker, vom Friseur, Schuster, Schneider, Sattler und so weiter. Das ist jedes Jahr ist dann ein Stück dazugekommen. Jetzt mittlerweile haben wir 35 Gebäude mit Stadel, mit Häusern, mit Kirche, katholische Kirche, evangelische Kirche.
Ein richtiges Dorf also, das es genau so im frühen 19. Jahrhundert im Burgenland gegeben hat.
Und das Ganze ist ja jetzt gebaut worden auf Ihrem Privatgrundstück. Waren Sie denn von Anfang an damit einverstanden?
Eigentlich nicht. Die erste Reaktion war eigentlich von mir, du spinnst, war die Reaktion von mir. Aber ich habe mir gedacht, das werden wir probieren und schauen, was da, wie das wird. Und dann habe ich aber gesehen, das könnte was werden.
Und ob es was geworden ist. Der ehemalige Weingarten hinter dem Haus der Familie Haubenwallner lockt heute Besucher aus ganz Österreich und über die Grenzen hinaus an. Denn hier kann man die einstige Welt erahnen. Die Häuser sind so nachgebaut, dass es wirkt, als seien die Bewohner nur kurz zur Tür hinaus. Der alte Dielenboden knarrt, die Möbel sind viel kleiner als die heutigen. In vielen Häuschen sind die Tische noch gedeckt. Werkstätten und ein Original-Lichtspielhaus sind voll funktionstüchtig. So zum Beispiel auch eine Nähstube, in der einige Besucher alte Gegenstände wiedererkennen.
Da gibt es bei meiner Großmutter gab es ganz, ganz viele ähnliche Sachen. Ich stehe jetzt gerade vor dem Kasten mit den ganzen Kurzwaren. Und meine Großmutter war Weißnäherin und die hatte eben ganz viele so Litzen und Kragen und Bänder und alles Mögliche an Nähzubehör auch gehabt.
Über 30 Häuser sind hier zu besichtigen. Das braucht Zeit und Ruhe. Denn hier im nachgebauten Dorf gibt es sogar ein altes Wirtshaus. Und das ist sogar bewirtschaftet. Das kleine Museum ist ein richtiges Unternehmen geworden.
Ja, ganz genau. Es ist praktisch ein Betrieb. Ja, das ist einfach das Hobby. Da waren wir beide noch berufstätig. Aber in die letzten 10, 12 Jahren ist das eigentlich schon ein richtig großer Betrieb geworden. Ja.
Und nach 20 Jahren mit einem Museum im Privatgarten hat sich auch Ehefrau Christina Haubenwallner mit dem Hobby ihres Mannes angefreundet und ist froh, dass es so gekommen ist.
Tja, wenn aus der Sammlung ein Museum wird für Familie Haubenwallner im österreichischen Burgenland, ist der Privatgarten zu einem kompletten Dorf umgebaut worden. Und die Häuser und Gerätschaften wurden sogar schon mit Preisen ausgezeichnet. Und um ein Haus geht es später nochmal heute in Domradio Reise, allerdings um ein bisschen Größeres. Wir besuchen die Burg der Familie Esterhaz. Den Wein im Burgenland, den haben wir heute schon zusammen probiert. Und zum Wein, da gehört natürlich was zu essen. Entweder beim Picknick oder in einem der zahlreichen Restaurants. In burgenländischen Purbach, da gibt es eins, das hat einen besonders guten Ruf. Es liegt nicht weit vom Neusiedler See und heißt Gut Purbach. Hier kocht Max Stiegel, ein Koch, der immer wieder Neues erfindet. Dabei stützt er sich aber vor allem auf die Produkte der Region.
Burgenland schmeckt sehr, sehr gut. Aber das ist jetzt zu einfach gesagt gut. Das Burgenland ist Pannonien und Pannonien ist ein riesiger Raum. Also das zieht sich von Böhmen, von Prag bis nach Vojvodina, das ist in Serbien. Und im Burgenland finden eigentlich 6 verschiedene Küchen zusammen. Die pannonische, die ungarische, die slawische. Dann gibt es die istrische Küche, die ungarische, die nicht zu unterschätzen ist. Natürlich auch die deutsche.
Also Multikulti ist die burgenländische Küche auf Heimisches und Mediterranes, setzt Max Stiegel, wobei er vor allem auf Kreativität setzt. Da kann man sich pannonische Lammkutteln oder Fischsuppe mit Mangalitza-Speck schmecken lassen. Längst ein Renner auf der Speisekarte.
Ja, die Halaschle, die Fischsuppe, die ungarische Fischsuppe. Also Halaschle heißt Fischeintopf, das war früher ein Arbeiteressen. Das wurde in großen Töpfen gemacht, richtig eingemacht, richtig deftig mit Speck und Fisch und alles Mögliche. Das haben wir Arbeit aufs Feld mitgenommen. Und wir haben das jetzt natürlich etwas verfeinert mit Ingwer, Linsen und auch Fischspeck drinnen. Nur halt etwas leichter, nicht so deftig.
Als Ur aus Alt macht neu mit den besten Zutaten, das ist das Geheimnis von Max Stiegel. Und das Gute dabei, die Zutaten für seine Gerichte, die findet er direkt vor der Haustür.
Naja, es ergibt sich einfach, weil wir haben ja die Grundprodukte hier, die können wir nicht neu erfinden. Wir haben den See vor der Haustür, den Neusiedlersee. Und wir haben Aal, Hecht, Karpfen, Zanderschlei, Wels, also wir haben alles hier. Und dann versuchen wir, das so umzusetzen, wie wir es auch selbst gerne essen würden. Also wir erfinden nichts Neues, sondern wir machen das Beste aus dem, was wir haben. Also wir machen aus einem Diamant einen Brillanten.
Und zu den Brillanten auf dem Teller, da kommt auch noch das edle Luxusambiente des historischen Gutshofs dazu und natürlich der hochdekorierte Koch. Max Stiegel hat bei Alfons Schubeck in München gekocht und er war der jüngste Michelin-Träger, Sternträger der Welt. Und wer bei ihm isst in seinem Restaurant, der findet auch einen stilvollen Platz danach zum Schlafen.
Ja, es ist ein, also es wächst immer mehr, aber es ist ein Gesamterlebnis oder ein Gesamtkunstwerk. Man kommt hierher, man soll sich wohlfühlen, man kann essen, sehr viel trinken und dann auch gleich schlafen. Also, ohne dass man irgendwo über die Gasse geht und eine Nachrede hat.
Also erst beim Essen beim Sternekoch Max Stiegel und dann auch noch unter dem burgenländischen Sternehimmel auf Gut Purbach schlafen.
Domradio Reisen.
Das Burgenland ist eine Region, die eine bewegte Vergangenheit hat. Ungarn, Kroaten, Österreicher haben sich auf dem Gebiet, das heute zu Österreich gehört, angesiedelt. Und solche Wanderer zwischen den Kulturen waren auch die Esterhazys. Ehemals Kleinadel, die sich dann zu einer ungarischen Magnatenfamilie entwickelt haben. Bis 1920 erstreckte sich der Besitz der Fürstenfamilie auf 5 Länder: Ungarn, Tschechoslowakei, Jugoslawien, Rumänien und Österreich. Eine Esterhazy-Residenz im österreichischen Burgenland hat sich Verena Tröster angesehen.
Herr Zechmeister, Sie sind Kastellan. Ist das sowas wie ein moderner Burgherr?
Eher mehr ein moderner Burghüter, ein Kastellan. Das war früher der, der halt eben auch für die Schlüssel der Burg verantwortlich war und für das gesamte Gebäude eben. Das ist heute ähnlich, nur gibt es da natürlich eine komplett andere Ausrichtung heute.
Trotzdem, die Schlüssel zu allen Zimmern der Burg Feuchtenstein hat Herbert Zechmeister immer dabei. Überall sieht man von Militärzelten über Waffen, preußische Gewehre. Scheint einiges los gewesen zu sein hier auf der Burg.
Naja, die militärische Geschichte der Esterhazys ist eine sehr umfangreiche. Über die Jahrhunderte hinweg haben die Esterhazys immer auch militärische Befehlshaber für die Habsburger gestellt. Und darum haben wir auch ein sehr umfangreiches Zeughaus hier auf der Burg, das sehr gut auch die militärische Geschichte des 17., 18. und des beginnenden 19. Jahrhunderts widerspiegelt.
Ganz anders dagegen der Hauptsitz der Esterhazys, das barockisierte Schloss der Fürstenfamilie. Hier ist nichts zu spüren von kriegerischen Auseinandersetzungen. Ganz im Gegenteil.
Die Esterhazys hatten ja oft sehr hochrangige Persönlichkeiten wie Kaiser und Erzherzöge zu bewirten und dementsprechende Feste gefeiert. Hier in dieser 200-Zimmer-Residenz, genauso wie in der Sommerresidenz Esterhazy mit nur 110 Zimmern.
Historikerin Waltraud Kuma-Berner zeigt mir einen der prunkvollsten Säle, den großen Festsaal.
Hier wird gerade geprobt auf der Bühne. Und damals hat Haydn hier gespielt.
Ja, es gab zwar die Bühne noch nicht, das ist ein Produkt des 20. Jahrhunderts, aber es ist ein authentischer Ort. Hier hat Haydn Konzertveranstaltungen geleistet und natürlich auch bei dementsprechenden Tanzvergnügungen aufgespielt zum Tanzen.
Kann man sich das so vorstellen wie die Sissi-Bälle aus dem Fernsehen?
Nur, dass man noch nicht walzerselig durch die Gegend geschwungen ist, sondern eher Menuett getanzt hat.
Hier wurde gefeiert, während auf Burg Feuchtenstein immer mehr Waffen und Munition angehäuft wurde. Sie ist heute eine der größten Militärausstellungen Europas. Die Burg ist und war der Tresor der Fürsten Esterhazy. Auch Kurioses lagert hier. Herbert Zechmeister schließt die Schatzkammer auf.
Schatzkammer. Genauer genommen müsste man das eigentlich als Kunst- und Kuriositätenkammer bezeichnen. Die Schatzkammer quillt jetzt nicht über vor Goldbarren und hühnereigroßen Diamanten.
Und das sieht ja jetzt hier fast so ein bisschen aus, als wären wir in den Katakomben. Was ist denn das kurioseste Ausstellungsstück?
Da haben wir einen Original-Basilisken und einen Babydrachen drinnen. Das kann ich Ihnen gleich zeigen, auch sieht man auch nicht überall.
Ein Babydrache, der natürlich in Wirklichkeit keiner ist. Die Fürsten Esterhazy wollten eben auffallen und dachten sich die kuriosesten Geschichten aus. Dabei hätten sie das gar nicht nötig gehabt, bei der tollen Lage der Burg Feuchtenstein.
So, jetzt haben wir einen ganz besonderen Blick über das Burgenland. 700 Meter hoch sind wir gerade. Bis wohin kann man schauen?
Also Sie können hier auf alle Fälle mal den Neusiedler See sehen. Hier etwas weiter rechts ist Schopron, also das historische Ödenburg. Dann das links von diesem Hügel, da haben wir dann Eisenstadt. Also man sieht hier irrsinnig weit, wirklich über die praktisch historischen Lande auch der Esterhazys hinweg.
Wurde von hier aus abgefeuert?
ja, das ist einer der historischen Bastien, also einer der Verteidigungsanlagen, und hier haben in historischer Zeit auch Geschütze gestanden.
Zu Gast bei Esterházy, der alten ungarischen Fürstenfamilie. Sie war eines der bedeutendsten Adelsgeschlechter Europas und zählt heute mit seinen Schlössern und Burgen zu den wichtigsten Kulturträgern im Burgenland. Ja, und damit endet unser Streifzug durch das Burgenland. Für alle Unternehmungslustigen geht's aber gleich weiter mit Ausflugstipps für die Region. Was haben eine Kirche, Porzellan und Domradio Reisen gemeinsam? In unserer Reihe Heilige Orte, da werden wir das jetzt mal klären. Beginnen wir mit Porzellan und Kirche, eine eher ungewöhnliche Kombination, wenn es um den Kirchenbau geht und nicht etwa um Teller und Tassen, die in einer Kirche verwendet werden. Jetzt geht es aber wirklich tatsächlich um die Verbindung von Porzellan und Kirchenbau. Es geht nämlich um die Porzellankirche in Leuchtenburg. Leuchtenburg liegt im Thüringer Saaletal und gehört zu den schönsten Burgen Deutschlands. Und damit sind wir jetzt wieder bei Domradio Reisen angekommen, und darüber spreche ich, über dieses ganze Trio, mit Dr. Ulrike Kaiser. Sie ist Direktorin der Stiftung Leuchtenburg und jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Dr. Kaiser.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Ja, wenn man Porzellankirche hört, dann denkt man ja eher an eine Kirchennachbildung aus Porzellan, aber bei Ihnen ist das wirklich ganz wörtlich gemeint, in der Kirche ist Porzellan verwendet worden.
Richtig, in der ganzen Innenraumgestaltung. Also erstmal muss man sich vorstellen, man guckt auf das Kirchengebäude von außen und hat so richtiges mittelalterliches Flair, romanische Bögen und spitze Bögen. Also das ist eine ganz uralte Kirche auf unserer Leuchtenburg, auf einer mittelalterlichen Burganlage. Und dann betreten Sie den Innenraum, und ich glaube, dann können Sie keinen größeren Kontrast erleben, weil Sie haben hier eine ganz moderne Innenraumkonzeption, die auch von einem doch recht bekannten Architekten gestaltet wurde, von einem Liebeskind-Schüler namens Michael J. Brown. Und das ist also atemberaubend hoch, sind dann Porzellansäulen, Porzellanlamellen sozusagen in einer Ellipse und bilden einen ganz wunderbaren Raumeindruck.
Sind die ganzen Wände voller Porzellan oder nur in Teilen?
Ja, also nur in Teilen. Sie müssen sich vorstellen, es ist ein recht schlichter Kirchenraum, und der Architekt hat jetzt über eine riesige Deckenellipse, an der 32 Lamellen, 6 Meter hoch, von oben nach unten praktisch aufgestellt sind, hat er einen Innenraum geschaffen. Und das hat so ein bisschen einen Eindruck wie in einer gotischen Kirche, in dem man ein Mittelschiff hat mit 2 Seitenschiffen. Und das ist also wirklich eine ganz raffinierte Gestaltung.
Bei Porzellan denke ich an Weiß. Ist das so?
Es ist richtig weiß. Und zwar ist ein 3 mm dünne Porzellanplatten, ein technisches Porzellan, ist auf diese Lamellen, die einen hölzernen Korpus haben, aufgezogen und an der Seite mit Chromschienen und von hinten mit einem Spiegeleffekt versehen. Also man hat richtig so einen richtig weißen Eindruck, der auch von der Decke noch verstärkt wird, denn oben haben wir ein leuchtendes Deckenkreuz noch in einer weißen großen Deckenellipse, und der Fußboden ist ein Muschelkalkstein, also ein recht helles Gestein. Und dazu müssen Sie sich jetzt noch Eichenholzmöbel, ganz schlichte, vorstellen. Und das ist ja was ganz Überraschendes, würde ich sagen.
Wie ist es denn zu dieser überraschenden Kombination gekommen?
Also Porzellan spielt bei uns auf unserer Thüringer Leuchtenburg eine große Rolle im ganzen Gestaltungskonzept. Nicht nur, also die Burg an sich ist natürlich nicht aus Porzellan entstanden, sondern aus ganz normalen Sandstein und Kalkstein. Aber wir sind eine Porzellanregion und haben uns dieses Thema als Gestaltungsthema in den zahlreichen Burgräumen vorgenommen, und ganz anders als man erwarten würde. Man denkt ja, naja, ich gehe in eine Porzellanausstellung und es ist vielleicht ein bisschen langweilig, ja, viele Vitrinen. Und wir haben das komplett anders gemacht. Also wir haben einen ganz überraschenden Ansatz gesucht, und da zählt eben auch diese Porzellankirche dazu, die ja so ganz anders ist als andere Gotteshäuser.
Wird denn die Porzellankirche auch praktisch genutzt, oder ist das eine reine Ausstellungskirche?
Sie wird richtig genutzt. Sie müssen sich vorstellen, die Kirchentradition reicht schon weit ins Mittelalter. Die Leuchtenburg war dann im 18., 19. Jahrhundert später ein Zuchthaus gewesen. Und hier hatten wir oben immer einen anstaltseigenen Pfarrer, der sich seelsorgerisch um die Häftlinge gekümmert hat. Und mit Schließung des Zuchthauses so im ausgehenden 19. Jahrhundert ist diese Kirchentradition eingeschlafen. Der Raum war über 130 Jahre lang dann praktisch zweckentfremdet als Ausstellungsraum genutzt worden. Und wir hatten das große Ziel, hier auch mal wieder richtig eine Kirche reinzubringen. Und insofern ist sie dann nochmal geweiht worden, letzten Jahr im Oktober, ökumenisch. Und hier finden jetzt tatsächlich eigentlich fast jedes Wochenende Trauungen statt, Taufen. Und es kann praktisch auch jeder mit seinem eigenen Pfarrer kommen. Das ist vielleicht doch das Besondere bei uns. Denn die Kirche liegt ja hier im Inneren unserer Burg und damit in der Zugehörigkeit unserer privaten Stiftung.
Die Porzellankirche auf der Leuchtenburg in Thüringen, das ist ein ganz besonderer Ort, den man sich unbedingt mal angucken sollte. Und wenn man schon mal da ist, dann gibt es drumherum auch noch mehr, um die Leuchtenburg zu entdecken. Und darüber sprechen wir gleich weiter.
Domradio Reisen.
Die Porzellankirche auf der Leuchtenburg im Thüringer Saaletal ist keine zerbrechliche, aber eine ganz besondere Kirche. Erst vor kurzem wurde sie mit einem ökumenischen Gottesdienst eingeweiht und sie zieht natürlich viele Besucher an. Und Dr. Ulrike Kaiser ist Direktorin der Stiftung Leuchtenburg, heute in Domradio Reisen. Frau Kaiser, die Leuchtenburg soll ja zu den schönsten Burgen Deutschlands gehören. Warum? Was ist denn da so besonders schön dran?
Also es ist zum einen die Lage, die sie so schön macht. Wir liegen hier auf einem 400 Meter hohen Bergkegel, auf einem Muschelkalkhang und man guckt ins Land und sieht eigentlich ja unglaublich viel Natur, viel Weite. Das Auge, das hat hier, also da wird die Seele gleich beruhigt, sage ich mal, wenn man hier von uns oben von der Burg herunterschaut. Und sie ist auch von ihrem Erhaltungszustand mit ganz viel mittelalterlichen, aber auch mit neuen Bereichen ein ganz angenehmer Ort. Das ist schon mal das eine Wichtige. Das zweite ist, dass wir sehr ungewöhnliche Ausstellungen haben. Man erwartet ja auf einer Ritterburg, ja, ein Verlies, ein Rittersaal und vielleicht natürlich noch ein paar Rüstungen und Waffen. Das haben wir auch. Aber wir haben noch einen ganz neuen Ansatz gewählt, indem wir leerstehende Bereiche, die hier in der DDR-Zeit als Jugendherberge genutzt wurden, dann ja so ein bisschen dem schleichenden Verfall unterlagen, jetzt wieder ganz neu saniert worden. Und diese Bereiche haben ein neues Ausstellungsthema bekommen, was jetzt kürzlich auch für den Europäischen Museumspreis nominiert war, die Porzellanwelten. Und nun kriegen Sie keinen Schreck, weil man denkt ja, Porzellanmuseum, vielleicht
Tassen und Teller.
Tassen und Teller und dann Blümchen, Dekore. Aber sie kommen bei uns in ein ganz zauberhaft gestaltete Räume, die alle Sinne ansprechen. Also von einem Schattentheater geht es in eine Wunderkammer, wo bewegte Bilder an den Wänden sind. Sie kommen an einer Festtafel, wo tatsächlich auf dem Tisch wie so ein magisches Tischlein-Deckchen sich vor ihnen ein Drei-Gänge-Menü auftut. Sie werden die weltgrößte Vase sehen, die extra für unsere Ausstellung geschaffen wurde. Mit 8 Meter Höhe, 360 Porzellanwaben gehen wie eine Spirale nach oben und natürlich auch die kleine 3 mm kleine Porzellankanne. Und was bei uns so ein bisschen das ganz Besondere ist, ist der Steg der Wünsche. Also über die historischen Burgmauern, die ja nun schon ja durchaus 1000 Jahre teilweise alt sind, geht ein 20 Meter langer Steg nach außen. Und der ist jetzt nicht nur einfach eine schnöde Aussichtsplattform, da gibt es inzwischen ja viele, sondern Sie können vorher in einem dunklen Raum auf einen Teller einen Wunsch schreiben. Nach dem Motto Scherben bringen Glück, gehen Sie dann mit diesem wunschbeschrifteten Teller nach vorn und können diesen dann am Burgberg zerscherben lassen. Und dann liegt es an Ihnen. Scherben bringen Glück.
Scherben bringen Glück. Haben denn die Scherben der Region auch Glück gebracht? Das ist ja eine Porzellanregion. Ist da noch viel von übrig geblieben?
Es ist eine richtige Porzellanregion, wie Sie sagen. Noch vor 100 Jahren war in Thüringen die Porzellanindustrie der Hauptwirtschaftsmotor, muss man sagen, mit fast 300 Betrieben. Es sind heute noch immerhin 40 übrig geblieben. Das ist gar nicht mal so schlecht, wenn man sich doch das kleine Land Thüringen anschaut. viel technisches Porzellan. Kahler Porzellan ist natürlich eine ganz große, denke ich auch deutschlandweit bekannte Marke. Die liegt direkt am Fuße der Leuchtenburg. Insofern, ja, hier bringen immer noch Scherben Glück.
Und wenn ich dann die Leuchtenburg besucht habe und ich will mir vielleicht das schöne Saaletal noch angucken, Wandermöglichkeiten, Bötchen fahren, kann ich alles machen?
Es ist eine ganz tolle Ausflugsregion. Die Feengrotten sind nicht weit. Weimar sind nur 20 Minuten von uns entfernt. Erfurt mit dem tollen Erfurter Dom nur, ich sag mal so, über die Autobahn 45 bis 50 Minuten. Also wir liegen sehr günstig direkt an der A4 und an der A9 mit Sichtweite nach Jena sozusagen, die doch ja durch Zeiss und Optik bekannte Stadt, und insofern gibt es da ganz viele schöne Ausflugsmöglichkeiten. Und wir sind an der Saale hell im Strande. Ja? Das Lied ist vielleicht doch noch heute bekannt. Das heißt ja, an der Saale hell im Strande stehen Burgen stolz und kühn. Und die Saale fließt sozusagen auch mit Sichtweite von der Burg unten im Tal entlang. Und da kann man ganz viel noch machen.
Das sagt eine begeisterte Dr. Ulrike Kaiser, Direktorin der Stiftung Leuchtenburg, über die Verbindung von Porzellan und Mittelalter im Thüringer Saaletal bei der kürzlich eingeweihten Kirche mit dem imposanten Lamellenvorhang aus Porzellan. Da wird das besonders deutlich. Es lohnt sicherlich einen Besuch. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke auch, hat mich gefreut.
Und das war's auch schon wieder von der Domradio Reisen. Ich danke Ihnen fürs Mitreisen, wünsche Ihnen noch einen richtig schönen Freitag und ein tolles Wochenende und bis zum nächsten Mal.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.